aus. Und jetzt reden wir über Kopenhagen.
Kopenhagen ist irre.
Oder Hassepass ist bei uns im Studio.
Jede zweite Straße fängt ein neues Konzept an.
Ja, total. Was gefällt dir denn am besten?
Welches Konzept?
Ja.
Ich würde gern mal eins entdecken.
Ja, grüne Welle für Fahrradfahrer würde ich sofort einführen.
In Oldenburg gibt es eine Ampel, die jetzt getestet wird. Wenn es regnet, dann wird die immer auf grüne Welle für Fahrradfahrer gestellt, weil die Autos ja ein Dach über dem Kopf haben. Ja.
Smart.
Aber ich glaube, wir sind ganz kurz davor. Wir werden es irgendwann knacken und dann gibt es so einen richtigen Durchbruch und dann ist die Infrastruktur für Fahrräder hier in der Stadt so, dass man sagt, es gibt kein Zurück mehr.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Gut, Alex, noch eine Nuss vorher oder vielleicht so einen Haferkeks?
Geh mir nicht jetzt schon.
Bikers Paradise, Folge Nummer 3. Und jetzt vor kurzem warst du in Kopenhagen.
Genau, ein bisschen Skandinavien, Interrail mit Falträdern.
Und außerdem haben wir noch einen Interviewgast oder Hassepass kommt vorbei. Die ist von den Grünen, verkehrspolitische Sprecherin, Mitglied im Abgeordnetenhaus Berlin, Mitglied im Ausschuss für Mobilität, hat dann auch noch so eine ganz tolle Konferenz am Start, heißt Frauen machen Mobilität. Und ja, die quetschen wir aus, warum das hier in Berlin eigentlich so läuft, wie es läuft.
Genau, und da freuen wir uns richtig drauf.
Ich habe übrigens unseren Hybriden gesehen, also eine Mixtur aus deiner Wenigkeit und meiner Wenigkeit. Vorhin auf dem Weg hierher. Ohne Scheiß. Er ist ein Rock'n'Roll-Typ auf einem brompten Faltfahrrad an mir vorbeigefahren, mit einem Giro-Helm auf, mit einem großen Karabiner hinten an der Hose dran, wo der Schlüssel dran hängt. Also wie bei mir, hatte Beatles-Socken an, wie ich heute auch. Und dann eben mit einem brompten Faltfahrrad, so wie
hey,
das dein
den
Style ist.
Du sofort einsammeln müssen. Wieso ist der nicht hier und redet jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber wenn ich den irgendwann mal wiedersehe, dann werde ich den auf jeden Fall anhauen und dann verhaften wir den hier für ein Interview.
Material Test.
Wir reden über Equipment.
Das ist absolut richtig, denn es ist Saison. Es ist Saison für Fahrradreisen. Fahrradreisen bedeutet sehr oft, die Tasche muss ans Fahrrad ran und mit dem Fahrrad mache ich meine Reise. Ganz einfach ist es. Und du hast schon mal rausgefunden, dass es 3 verschiedene Bikepacking-Typen gibt.
So wie ich das wahrgenommen habe, ne?
Ja, komm, für mich, was du sagst, ist bei mir immer gesetzt.
Sehr gut, sehr gut. Wir kommen uns langsam näher. Langsam verstehen wir uns.
Ja,
das wird besser, es wird besser.
So, welche Typen gibt's?
Also, für mich gibt's den Minimalisten.
Der hat nichts dabei.
Also, der macht mir Angst.
Aber eine Luftpumpe und ein Flickzeug ist schon dabei. Vielleicht.
Man weiß es nicht, aber die Jungs fahren mit einem Shirt. Dann gibt's den Standard-Reiseradler auch gerne mit seinem Sixpack unterwegs.
Wie, der hat ein Sixpack-Bier dabei?
Nein, der hat ein Sixpack. Weißt du nicht, was ein Sixpack ist?
Achso, das heißt Sixpack.
Sixpack. Ah, okay. Sein Setup ist Sixpack, heißt 2 Taschen vorne, 2 Taschen hinten, eine dicke Rolle auf dem Gepäckträger und eine Lenkertasche.
Ah, okay, das ist so dieser Oldschool-Style. Wenn man den Elbe-Radweg lang fährt, genau. Die Oma und der Opa, die fahren meistens so.
Genau. Und dann gibt's noch die Typen, die haben gefühlt die ganze Wohnung dabei. Die hängen sich dann auch gerne nochmal einen Hänger hinten dran. Mm. Oder da gucken überall noch Teile raus, die irgendwo montiert sind. Die machen auch Angst.
Welcher bist du?
Ich orientiere mich an dem neuen Typen Nummer 4.
Ach, jetzt gibt's auf einmal 4. Okay, jetzt interessant. Komm, wer ist 4? Das bin ich wahrscheinlich.
Das sind die Bikepacker. Und ich bin so ein Hybrid aus ehemals Sixpack und Bikepacking.
Du meinst Bikepacking im Sinne von, ich mache Fahrradtaschen an das Rennrad dran und da muss dann eben alles, oder an den Graveler, und da muss alles eng am Rahmen sein, damit das auch noch so halbwegs windschnittig ist. Da gibt's dann meine Lieblingstasche, die Arschrakete, also die Tasche, die du an der Sattelstange befestigst und die dann hinten hinter dir ist. Da passt auch ziemlich viel rein.
Ich liebe halt diesen Mix, ne, weil dieses Bikepacking-Konzept wirklich klein dimensioniert und wirklich auch fürs Gelände gedacht. Es geht ja auch darum, schmal zu sein, um Single Trails lang zu kommen, ohne dass du mit den Taschen hängen bleibst.
Also wenn du ein Sixpack fährst, dann hast du ja links und rechts Taschen, wie ich gerade gelernt habe. Ja, wenn da ein Busch kommt auf der linken Seite, dann bleibst du hängen und fliegst auf der Nase. Das ist natürlich blöd.
Was aber man nie unterschätzen sollte, ist das Gewicht von Taschen. Ich habe mal so ein paar Brands rausgesucht. Ne? Mhm. Zum Beispiel so eine klassische Ortlieb wasserdichte Hinterradtasche, die wiegt 950 Gramm.
Fast ein Kilo.
Fast ein Kilo. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das muss man sich überlegen, das nimmt man mal zwei, dann hast du 2 Kilo am Rad. Ne? Und da hast du dann pro Seite 20 Liter Fassungsvermögen. Ja, da geht eine Menge rein, aber du hast auch Gewicht. Und wenn du aber Bikepacking die ganzen Taschen vorne ran machst, am Lenker, am Rahmen, das summiert sich auch. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und da habe ich einen Tipp für alle, die Bock haben auf Lightweight Bikepacking. Es gibt so ein Startup vom Chiemsee, die nennen sich Sicklight. Mhm. Und die machen ultra leichte Bikepacking-Taschen. Und ich hatte das Glück, dass ich eine davon mal an meinem Rahmen benutzen durfte und die Taschen machen Spaß.
Es gibt aber, das wird ja wahrscheinlich teuer sein. Lightweight ist ja immer, ist Gleichzeichen teuer, oder? Das ist die Rechnung. Ja. Es gibt auch günstigere Varianten. Zum Beispiel habe ich ganz viele Taschen von Platzangst. Das ist eine Berliner Firma und da gehen die Preise so zwischen 30 und 60 Euro. Ne? Für so eine Ortliebtasche kannst du ja gerne mal
60, 80 Euro bezahlen. Du kannst im Schnitt, ja.
Also man merkt es auch an der Qualität, ne? So ein Ortlieb-Ding, das ist natürlich absolut wahnsinnig verarbeitet. Aber eben zum Einsteigen oder zum Reinkommen und eben vielleicht schmales Budget passen solche Platzangst-Dinger, die gibt es zum Beispiel bei BMO, Bike Mail Order, total reicht erstmal aus.
Fazit, es ist eine Riesenlandschaft an Taschen, die es gibt. Es ist wirklich noch und nöcher gibt es an Angebote und Hersteller guckt auf das Gewicht und entscheidet wirklich im Vorfeld genau, was ihr mitnehmen wollt. Kleinere Taschen, man nimmt weniger mit.
Ja, und wenn man das mehrere Jahre macht, dann hast du von jeder Tasche so ungefähr 2 oder 3 Ausführungen. Kommt immer auf Größe drauf an. Ne? Ich habe eine große Arschrakete, eine kleine Arschrakete. Ich habe eine große Oberlenkertasche, eine kleine Oberlenkertasche.
Du, ich adaptiere das auch jedes Mal. Ich mache nie das Gleiche.
Ja, das ist einfach so. Ja. Man wächst mit seinen Aufgaben.
Das war ein schöner Abschluss.
On the road.
Und jetzt reden wir über Kopenhagen, die Fahrradverkehrsstadt schlechthin in Europa, auf der Welt.
Auf der Welt.
Auf der Welt.
Es ist die Nummer 1. Das ist so, als wenn du den Heiligen Gral siehst, in den Händen hältst. Ich hätte es nicht geglaubt.
Warst du das erste Mal in Kopenhagen?
Ich war mit 14 Mal in Kopenhagen. Übrigens die erste Fahrradtour meines Lebens mit meinem Vater damals. Er, seine Idee. Aber jetzt war ich das erste Mal bewusst in Kopenhagen und ich habe schon einige Fahrradstädte in Europa, in der Welt gesehen. Kopenhagen ist irre. es macht dich sprachlos. Also du kommst aus dem Bahnhof in Kopenhagen, du steigst auf dein Fahrrad. Direkt 50 Meter vor dir ist der erste Fahrradweg. Der ist einfach mal 2,40 Meter breit.
Boah, ist das geil.
2,40
Meter.
Der geht aber nur in eine Richtung. Ja?
Aber dann kannst du endlich mal normal Leute überholen, ohne zu in den Verkehr der Autos zu kommen und zu denken, ich sterbe gleich.
Auf der anderen Straßenseite, das alles in die andere Richtung. So. Der ist aber komplett getrennt vom Autoverkehr, der ist komplett getrennt von den Fußgängern. Die haben alle Platz noch. Wenn du da einmal drauf bist, dann hast du das Gefühl, du kommst gar nicht mehr runter von diesem Weg. Der ist einfach überall. Der begleitet dich jetzt. Das ist jetzt dein Weg, der begleitet dich jetzt.
Also das klingt wie das Paradies, aber wenn du schon das Wort Heiliger Gral in den Mund nimmst, dann sind die Erwartungen ziemlich hoch. Also würdest du mir empfehlen, da mal hinzufahren?
Jeder sollte einmal nach Kopenhagen gefahren sein, um sich das anzuschauen. Also gerade fahrradaffine Menschen, die haben ja mittlerweile ganz andere Probleme.
Wieso? Was denn für Probleme?
Ich habe mich da mit dem Simon von Buddha Bikes unterhalten. Das ist so ein großer Fahrradladen, die aus alten Fahrrädern neue machen. Und der hat zu mir gesagt, das Problem von Kopenhagen ist mittlerweile, dass nicht alle Fahrradfahrer in einer Ampelphase über die Grünphase kommen. Mhm. Das sind Hunderte von Radfahrern, die wie von unsichtbarer Hand geführt, wie auf so einer Perlenschnur aufgereiht, geradeaus, links abbiegend gegen Verkehr. Und das fließt alles so ineinander über, wie so Kugeln, die in so einem Labyrinth wirklich so lang gerollt werden. Das stehst du mit offenem Mund da.
Aber wie schaffen die das? Ich meine, fährt sich da keiner über den Haufen oder so?
Es gibt ganz klare Regeln und sie hassen dich, wenn du nicht wirklich anzeigst, dass du abbiegen willst, wenn du nicht anzeigst, dass du stoppst. Ne, du musst wirklich die Hand heben, Stoppzeichen. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann gibt's auch wirklich mal von der Seite so ein Spruch und
auch einen Schulterblick kann man gerne mal auf dem Fahrrad machen, zum Beispiel, wenn man Leute überholt. Das ist einfach nur überlebenswichtig, sowas. Oder das Handzeichen zum Abbiegen. Ich habe das auch so oft in Berlin und mir geht das so hart auf den Keks, dass Leute denken, sie sind alleine auf der Straße. Aber nein, seid ihr nicht.
Aber die haben das so im Gefühl, viele fahren auch gar nicht mit Helm. Das Radfahren in Kopenhagen ist so sicher, dass ein Großteil der Menschen dort nicht mit Helm, das gleiche habe ich in Amsterdam erlebt. Da fährst du, da kennen sie immer die Deutschen daran in Amsterdam, dass das die Typen sind mit Helm, wirklich. In Amsterdam fährt keiner mit Helm. In Kopenhagen, genau, du bist der Dödel mit Helm.
Ja, in Deutschland ist das so, hast du keinen Helm auf, bist du schlecht angezogen. Ja? Ist ja. Einfach so.
Ja. Ich finde der Helm auch okay.
Ach, das sind alles so tolle Sachen, die du da erzählst. Ich will da jetzt am liebsten sofort hinfahren. Wo habt ihr da gepennt?
Ja, Kopenhagen, Fahrradstadt Nummer 1, aber auch Preisstadt Nummer 1. Ja. Die Preise sind absurd. Also das geht mit dem Kaffee los, unter 6 Euro geht da gar nichts. Geht auch mal gerne hoch auf 8 Euro für ein Cappuccino. Und wir haben Airbnb gemacht, schön im 5. Stock hatten wir da eine Bude ohne Fahrstuhl, ne? Die halbwegs erschwinglich war und dann immer schön die Falträder, 10 Kilometer hoch. Da musst du ein bisschen gucken, wo du dann essen gehst. Das ist und im Super. Aber mein Geheimtipp, da habe ich in ganz Skandinavien erlebt, aber die Dänen auch, die haben super leckere Salate im Supermarkt. Wirklich.
Ja, aber wenn du Fahrrad fährst, bringt dich so ein Salat nicht weit. Du brauchst so eine Kartoffel oder eine Nudel.
Nee, du. Wir machen doch jetzt hier nicht wieder irgendwie
Sportfahren, sondern nur ein bisschen Sightseeing.
Wir machen ein bisschen Sightseeing und ein bisschen.
Also dein Lieblingsessen in Kopenhagen ist Salat?
Es war Salat. Boah. Es war Salat.
Ich dachte hier irgendwie so ein dänischer Hotdog oder irgendwas.
Natürlich gab es auch einen Hotdog. Natürlich.
Du hast auch vom Kopenhagen-Index erzählt. Was ist das denn?
Es gibt zwei Sachen. Es gibt den Kopenhagen-Index und es gibt mittlerweile das Wort Kopenhagenize. Kopenhagenize ist sozusagen, übertrage das, was die Kopenhagener geschaffen haben, auf deine Stadt.
Ja.
Haben die Berliner übrigens noch nicht geschafft, ne?
Nö, da merke ich hier nicht.
Überhaupt nicht.
Und der Kopenhagen-Index?
Der Kopenhagen-Index, der besteht aus 13 Kriterien, mit denen sie Städte auf der ganzen Welt bewerten, die ab einer Einwohnerzahl von 600.000 Menschen. Ne, da wird bewertet Fahrradfreundlichkeit, Akzeptanz, wie ist die Infrastruktur, wie viel Geld wird investiert. Also wirklich so bunt gefächert. Mhm. Also da bettelt sich Kopenhagen und Amsterdam jedes Mal um den Platz 1. Und die traurige Geschichte zu Berlin ist, wir standen 2011 mal auf Platz 5.
Aber 2011, da 2011. War ja die Stadt hier das tiefste Neandertal, was Fahrradverkehr angeht. Und da waren wir auf Platz 5.
Da waren wir auf Platz 5. So.
Da muss irgendein Fehler unterlaufen sein, das kann ich gar nicht glauben.
Weißt du, wo wir jetzt stehen?
Naja, wahrscheinlich nicht besser.
Wir stehen jetzt auf Platz 15.
Naja, aber immerhin Top 20.
Uns hat jetzt sogar Bremen überholt. Uns haben alle überholt gefühlt. Alle. Paris, Barcelona, alle liegen vor uns. Darüber reden wir auch. Dann mit Oda, ne?
Genau, wir haben ja gleich Oda bei uns im Interview. Oda Hassepass, sie ist verkehrspolitische Sprecherin von den Grünen, Mitglied im Abgeordnetenhaus hier in Berlin, hat eine tolle Konferenz oder mitorganisiert die. Die heißt Frauen machen Mobilität. Da reden wir natürlich über die Politik hier in Deutschland, hier bei uns in der Hauptstadt in Berlin. Und natürlich konfrontieren wir sie auch mal mit Begriffen wie Kopenhagen-Index und Kopenhagenize.
Unser Gast im Paradise.
Oder Hassepass ist bei uns im Studio. Sag mal, wenn man sich für eine Sache einsetzt, zum Beispiel eben fahrradfreundliche Stadt, fußgängerfreundliche Stadt und so weiter und so fort und einen vorhandenen Platz umverteilen muss, damit alle irgendwie was davon haben. Wie viel Hass erntest du oder ist es denn vielleicht doch mehr Liebe, die du erntest?
Ja, es kommt drauf an, von welchen Gruppen und was einem besonders wichtig ist. Also von meiner direkten Umgebung ernte ich dann sehr viel Liebe für die Vorhaben, die ich habe. Und ich glaube, das ist eine Sache der Kommunikation. Den Hass bräuchten wir, glaube ich, nicht, weil unser wichtigstes Ziel ist friedliche Koexistenz miteinander.
Aber die Entwicklung, was so die Infrastruktur, Fahrradinfrastruktur in Berlin angeht, die ist ja immer sehr holprig. Dann gibt es eine Menge Widerstände, oder schon, die das auch laut aussprechen und blockieren.
Ja, total. Also ich meine, wenn man sich einfach anschaut, wie der Status quo heute ist, dann ist der total ungerecht. 13% fahren mit dem Fahrrad. Der Anteil in der Stadt für das Fahrrad, die Fläche, betrifft aber nur 3%. 25% fahren mit dem Auto, haben aber 60% der Fläche. Das müssen wir ändern. Also Und dann, um das gerechter zu machen, muss man natürlich auch ein paar Verkehrsteilnehmer dann vielleicht vor den Kopf stoßen. Aber letztendlich ist es ja zum Wohle aller.
Wie bist du denn hierher gekommen heute?
Rad, natürlich.
Ja, ich hab's dir gesagt.
Hattest du, also ich hab's heute, um vorbereitet zu sein, so ein bisschen auf das Gespräch mit dir, habe ich mal wirklich diese 6,5 Kilometer, die ich fahre, hierher, mal für mich so wirklich intensiv wahrgenommen und war echt frustriert. 6,5 Kilometer, die Hälfte, keine Fahrradwege. Ich habe Nebenstraßen benutzt, mit Absicht Fahrradwege gemieden, weil die in so einem schlechten Zustand sind. Es war überhaupt nicht erfreulich. Wie ist denn dein Weg hierher? Hast du besondere Ecken, die auffällig sind, besondere Vorkommnisse?
Ja, also ich bin ja erstmal zum Abgeordnetenhaus gefahren. Das ist in der Nähe vom Potsdamer Platz. Da hat man schöne Ecken, zum Beispiel ich komme oben von Pankow, da im Mauerpark. Das ist ganz schön, und am Nordbahnhof. Und dann wird es ein bisschen wuselig, und das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, mit kleineren Kindern da lang zu fahren. Das ist höchste Konzentration. Aber jetzt vom Abgeordnetenhaus hierher gibt es einige Ecken, die gut sind, wo man auch schnell fahren kann, und andere Ecken, wo man wieder total aufpassen muss.
Aber das ist doch total extrem. Ich habe 6 verschiedene Arten von Radwegen auf meinem Weg hierher gezählt. Irgendwie gefühlt, jede zweite Straße fängt ein neues Konzept an.
Ja, total. Was gefällt dir denn am besten?
Welches Konzept?
Ja.
Ich würde gern mal eins entdecken.
Also, okay, weil ich bin ja eine große Verfechterin für die Schwächsten schützen und Radfahren auch für ältere Leute, Kinder und so weiter. Und da sind so sichere Radwege, die mit Pollern oder Markierung von der Fahrbahn geschützt sind, eigentlich das, was die meisten Leute favorisieren, wenn sie breit genug sind.
Ich finde das auch super. Da sind diese neuen grünen Wege, ja, wo Poller stehen. Es macht sogar Spaß zu überholen, weil man da nicht auf die Straße fahren muss und erst einen Schulterblick machen muss, ob noch ein LKW kommt, der ihn dann überfährt.
Warum hören dann diese Wege nach 200 Metern wieder auf?
Weil dann das Verkehrsmittel kommt, das auf jeden Fall von vielen geschützt sein muss, nämlich der PKW. Und dann sagt man, da ist jetzt nicht mehr genug Platz für den PKW, also muss das Rad, wie es schon immer war, wie es in den letzten Jahrzehnten war, dann einfach nochmal warten.
Ich war gerade in Kopenhagen, und du steigst in Kopenhagen aus dem Bahnhof auf dein Fahrrad und hast direkt den ersten Fahrradweg, mega breit, und das geht immer so weiter, egal wo du hinfährst. Du hast immer diesen breiten Fahrrad, du musst über nichts mehr nachdenken, es fließt einfach, egal wo du hinkommst. In Berlin zum Beispiel ist alles Flickenteppich. Woran liegt das?
Ja, also ich überlege gerade, ob ich das schlecht finde. Ich glaube, ich finde das gar nicht schlecht. Also natürlich wäre es schöner, wenn es gleich in einem Guss alles da wäre. Aber ich glaube, das wird ja nicht möglich sein. Und von daher finde ich es gut. Na, ich finde es gut, da wo es schnell geht und da wo man was machen kann. Auch wenn es, also ich glaube, jede 100 Meter Radweg sind schon mal gut. Natürlich ist unser Ziel, dieses Radverkehrsnetz oder den Radverkehrsplan komplett zu haben. Aber ehe das passiert, in 100 oder 200 Jahren, kann man ja auch damit anfangen, dass man sagt, okay, hier sind, keine Ahnung, hier wäre es schön, wenn auch dieser standardisierte Radweg wäre. Aber bevor wir jetzt gar nichts machen, machen wir es jetzt erstmal so.
Aber hat das damit zu tun, dass Berlin so groß ist, dass Berlin Stadtteile, Bezirke hat, dass einfach eine Grenze ist und dann, nein, Marzahn gibt es jetzt den Radweg nicht?
Die Straßenverkehrsordnung ist ein uraltes Regelwerk, und im Zweifel, also wir haben natürlich im Mobilitätsgesetz, steht so was Schönes drin wie Verkehrssicherheit vor Verkehrsfluss. Aber in der konkreten Umsetzung, wenn du eine Radspur machen willst und dann, keine Ahnung, wird irgendwie der Autoverkehr ein bisschen verlangsamt, ist trotzdem die Möglichkeit für die Verwaltung, und in den Verwaltungen sitzen nicht alles nur progressive Leute, die Juhui Rad sagen, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, nee, aber wenn hier der Autoverkehr eingeschränkt wird, dann machen wir es nicht, dann verhindern wir es. Und die haben halt die gesetzlichen Grundlagen dafür. Und dann gibt es natürlich mutige Leute, die sagen, das ist mir egal, da soll erstmal jemand gegen klagen. ich mache das jetzt einfach. Aber dann sieht man auch mit den Busspuren, ich meine ganz klar, jeder Mensch würde sagen, dass die Busse beschleunigter durchfahren sollen und die Leute, die im Bus fahren, ist ja nur gut. Also die brauchen natürlich eine eigene Spur. Aber wenn es einfach einklagbar ist, weil man sagt, nee, geht nicht, könnt ihr nicht machen, dann kann der Mut natürlich auch teuer bezahlt werden. Und in den Verwaltungen werden die Leute eigentlich, die nichts machen, die haben nichts zu befürchten. Aber wenn sie was machen und dann passiert was Nachteiliges, dann haben sie was zu befürchten. Aber ich glaube, wir sind ganz kurz davor. Wir werden es irgendwann knacken und dann gibt es so einen richtigen Durchbruch und dann ist die Infrastruktur für Fahrräder hier in der Stadt so, dass man sagt, es gibt kein Zurück mehr.
Ich habe so einen ganz persönlichen Fahrradweg aus der Hölle. Das ist am Treptower Park, so Richtung stadtauswärts, sage ich mal, so Richtung Köpenick. Und da fährt man um eine Kurve rum und der Radweg hört auf einmal auf. Es ist ein Busch und kein abgesenkter Bordstein, weil da darf man eigentlich auch gar nicht rüber auf die andere Straßenseite, weil man dann komplett in den Gegenverkehr kommt. Auf einmal ist dieser Weg weg und dann stehst du vor einem Busch.
Ja, und jeder von uns hat, glaube ich, diese Radwege aus der Hölle in jedem Bezirk. Und viele davon ist ein abendfüllendes Thema. Mhm. Und wenn man sich mal vorstellt, das würde einem als Autofahrer passieren. Man fährt einfach auf einer Straße und dann endet die. Dann ist nichts. Dann steht da einfach irgendwas. Dann ist keine. Das mag man sich nicht vorstellen. Aber so ist es noch.
Kopenhagen hat 2011 entschieden, Fahrradstadt Nummer 1 in der Welt zu werden. Jetzt sind sie's. Mhm. Warum schaffen wir so eine Schritte nicht?
Ja, die haben das 2011 entschieden, aber die haben das schon lange vorbereitet. Also die Kopenhagener haben das ja nicht aus irgendwie Klimaschutz oder Umweltschutz oder irgendwas gemacht, sondern für die war das einfach die effizienteste Art, sich vorzubewegen. Und die haben das seit Jahrzehnten schon vorbereitet. Und es war von allen gewollt, weil man einfach gesagt hat, es ist schnell, es ist gesund, dass es klimafreundlich ist. Geschenkt gibt's auch noch dazu, aber man ist halt am entspanntesten und am schnellsten durch die Stadt durch. Und deshalb haben die das gemacht. Hier muss man aber noch viel Überzeugungsarbeit.
Aber eigentlich ist es doch hier genau das Gleiche. Wenn du hier mit dem Auto unterwegs bist, bist du im Zweifel für einen 5-Kilometer-Weg irgendwie eine Stunde unterwegs und mit dem Fahrrad 10, 15 Minuten.
Ja, aber wir sind eine Autonation. Also
ja, aber
da muss ich Rechnung wieder nicht mit der Nation gemacht.
Aber da muss ich dann jetzt zum Beispiel Paris, ne? Hidalgo, die Bürgermeisterin, die sagt sogar öffentlich, ich möchte alle Autos aus der Innenstadt verbannen. Die sperrt auf den Zusatz, also auf den Einfahrtsstraßen, auf den großen, nimmt die den Autofahrern einfach eine Spur weg. Die Pariser lieben sie.
Aber nicht alle. Also das stimmt nicht, weil das hätte sie fast ihr Amt gekostet. Das war mega knapp. Sie hat es trotzdem durchgezogen, weil es die richtige Politik ist. Und jetzt, wo es fertig ist und alle davon profitieren, lieben sie alle. Und deshalb finde ich es auch wichtig. Ich meine, haben wir an ganz anderen Stellen gerade auch. Wenn man weiß, eine Sache ist langfristig die richtige, dann durchziehen. Und nicht nur danach gucken, was wird denn heute im Tagesspiegel geschrieben? Was schreibt denn heute der Berliner Kurier? Und dann redet man den Menschen nach dem Mund. Sondern wenn man eine Vision hat und eine Idee, wie etwas langfristig aussieht, dann muss man dafür kämpfen. Auch wenn es Widerstände gibt. Und die gibt es immer zu Anfang.
Als ich nach Berlin gekommen bin und das erste Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, hatte ich sofort eine Nahtoderfahrung. Irgendwie ein Transporter hat mich so mit 5 Zentimetern und 70 km/h in der Saalestraße in Neukölln überholt. Und ich dachte mir, oh Gott, ich kann nie wieder mit dem Fahrrad hier in dieser Stadt fahren. Mittlerweile habe ich solche Erfahrungen nur noch einmal im halben Jahr oder sowas. Das ist okay. Also ich habe das Gefühl, dass die Stadt sich schon auf einem ganz guten Weg befindet. Aber wir sind ja trotzdem noch weit davon entfernt, die perfekte Fahrradstadt nach diesem Kopenhagen-Vorbild zu werden. Wie lange dauert denn das noch, so einem Vorbild vielleicht zu folgen?
Das ist natürlich von der Politik abhängig, die das macht. Aber das, was du beschrieben hast, zählt tatsächlich auch nur für eine bestimmte Gruppe, ne? Also, was weiß ich, eine 4-5-Jährige, würdest du auf die Strecken jetzt gerade, die du jetzt fährst, wo du dich einigermaßen sicher fühlst, würdest du dann nicht loslassen?
Niemals.
Genau.
Niemals.
Und vielleicht deine Mutter oder so, der würdest du auch nicht empfehlen, da zu fahren. Und das ist genau mein Anliegen. Wir brauchen halt auch Wege, wo alle Berlinerinnen und Berliner sich sicher fühlen. Und nicht nur bestimmte Mutige, die das übersehen können und vielleicht scharf bremsen können.
Jetzt seid ihr ja wieder in der Opposition. Mhm. Heißt das, wir gehen wieder einen Schritt zurück in die Steinzeit?
Na, ich hoffe nicht. Also ich glaube, wir haben ja immer noch viele Möglichkeiten und wir haben ja zum Glück auch starke Institutionen und Organisationen von der Straße, die mit uns gehen. Also und auf die hoffen wir auch so ein bisschen, dass der Druck von der Straße einfach da ist. Und der war es überall. Der war es auch in den Niederlanden, ne? Zu Anfang Das war ja nicht von Anfang an so, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt eine gute Radinfrastruktur. Und ich glaube aber auch, dass immer mehr Leute, also ich meine, nächste Woche Sonntag ist wieder diese Sternfahrt vom ADFC organisiert. Und wenn man sieht, wie viele tausende Menschen auf den Straßen unterwegs sind, wie viele Jugendliche, Kinder, ältere Leute da unterwegs sind, das kann man nicht mehr zurückdrehen. Und wenn man nicht ganz retro sein will, dann muss auch die CDU sagen, nee, da müssen wir hin.
Aber Stichwort CDU, die wollen ja jetzt wieder ran an das Mobilitätsgesetz. Das war ja, stand ja heute in den Zeitungen.
Ja.
Und?
Was kann da passieren?
Ja, ist noch nicht so richtig abzuschätzen. Ich gehe immer von dem Besten aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich da sagen will, wir wollen den Radverkehr wieder einschränken. Das ist überhaupt nicht, also es ist nicht wirtschaftlich, es ist nicht logisch, es ist nicht gesund. Auch die Autofahrer profitieren davon, wenn man eine sichere Radinfrastruktur hat. Wir müssen den Fußgängern mehr Sicherheit geben. Die profitieren auch von der sicheren Radinfrastruktur. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das macht. Das wäre unvernünftig und ja.
Du hast mir ja vorhin alles genau erzählt, dass es diesen Kopenhagen-Index gibt und dass wir 2011 war das, Platz 5 waren und ich konnte das gar nicht glauben, weil bei 2011 gab es ja hier gefühlt überhaupt keine Fahrradwege, also gefühlt. Und jetzt sind wir abgerutscht, obwohl die Stadt ja besser geworden ist.
Ja, die anderen waren schneller.
Ja, schneller.
Haben uns überholt, ja.
Sag mal, jetzt wo wir unter uns sind, ne, ihr wart lange in der Regierung, jetzt seid ihr raus.
Wir sagen es auch nicht weiter.
ist da so im Kopf so von wegen, Kacke, wir hätten mehr machen müssen oder schneller viel mehr machen müssen? Also ist es ja was passiert, aber ist da so ein bisschen was im Hinterkopf, was so nagt?
Naja, wir haben tatsächlich, also wir haben ja die ganze Legislatur sozusagen vor uns gesehen und geplant und da ist ganz schön viel passiert. Also wir hatten mit Bettina Jarasch und auch mit Maike Niedball, der Staatssekretärin, wirklich Frauen, die Sachen durchgesetzt haben und akribisch daran gearbeitet haben. Und manche Sachen brauchen aber ein bisschen Zeit. Da musst du erstmal die Regelungen haben und dann kannst du es einführen und dann kannst du es umsetzen oder weitermachen. Und dass wir jetzt so ausgebremst werden, das ist total doof. Aber natürlich zum Beispiel das Mobilitätsgesetz, der 5. und 6. Teil, der ja jetzt nochmal verschoben worden ist, das hätten wir natürlich gerne schon durchgebracht. Klar. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es sind halt in der Zeit auch wahnsinnig tolle Sachen passiert. Wir hatten das 29-Euro-Ticket in Berlin, jetzt haben wir das Deutschland-Ticket. Also es sind auch auf vielen Ebenen gute Sachen passiert.
Du hast gerade Frauen in der Politik angesprochen und da ist das große Stichwort bei dir, Frauen machen Mobilität. Mhm. Holt unsere Menschen, die uns zuhören, mal ins Boot. Das ist ja eine Konferenz, die müsste dann jetzt bald zum 4. Mal passieren. Ja. Was passiert da? Was macht ihr?
Genau. Also das ist vor 3 Jahren entstanden oder also 3-mal hat es schon stattgefunden und haben wir gemerkt, dass es viel zu viel Männerperspektiven in der Verkehrspolitik gibt und zu wenig Frauen, die an der Macht sitzen oder Entscheidungsträgerin sind, sowohl in der Wirtschaft als auch in Verkehrsbetrieben oder in der Politik, die Perspektive von allen Menschen mit reinbringen. Also geht nicht nur darum, dass wir jetzt Politik für Frauen machen, sondern indem Frauen Politik machen, machen sie Politik, die halt auch Menschen mit Behinderung, Kinder, ältere Menschen mit einschließt, aber auch Männer. Also keiner wird ausgeschlossen, alle werden mitgenommen.
Ein Glück.
Genau. Und da haben wir überlegt, okay, was wäre spannend und sollten wir nicht irgendwie eine Konferenz machen, die von Frauen organisiert ist und auch nur die Frauen als ReferentInnen hat. Und das war ziemlich erfolgreich. Also wir haben gemerkt, der Bedarf ist riesig, hat total gut funktioniert, war damals noch zu Corona und deshalb online, hat uns aber auch die Möglichkeit gegeben, wirklich internationale ReferentInnen auch einzuladen und auch deutschlandweit sozusagen Teilnehmerinnen anzusprechen. Und von daher lassen wir es auch bei diesem Online-Format und machen es am 23. September wieder. Und den Titel kann ich euch auch schon mal
ja, komm, hau
verraten.
Raus.
Ja. Die Revolution der Wege hat begonnen.
Da gehen wir mit, oder?
Ja,
absolut.
Da gehen wir mit. Kostet auch nichts, ihr seid eingeladen.
Ja. Gibt es denn Unterschiede zwischen Mann und Frau in den Ansichten? Also so ganz eklatante andere Sichtweisen?
Ja, total. Alleine in der Art der Fortbewegung gibt es massive Unterschiede. Und zwar ist es, das ist natürlich der Rolle noch geschuldet, wird vielleicht sich irgendwann auch aufheben, aber es ist so, dass Männer sich mehr von einem Ort zum anderen. Also die fahren ganz gerade von A nach B. Also die verlassen das Haus, fahren, keine Ahnung, mit dem Fahrrad, mit dem Auto zur Arbeit und dann fahren sie wieder zurück.
Ja, ich erkenne mich darin wieder.
Wir sind so einfach gestrickt, ne? Das ist doch unglaublich.
Oh Gott. Ja,
aber, so einfach. Aber Frauen nicht.
Jetzt bin ich jetzt nicht.
Genau, Frauen haben Netze. Die bewegen sich, was weiß ich, die fahren jetzt mit dem Fahrrad und bringen zum Beispiel das Kind zur Kita, zur Schule. Dann fahren sie weiter zur S-Bahn, steigen in die S-Bahn, fahren mit der S-Bahn zur Arbeit, fahren zurück, fahren auf dem Rückweg, noch keine Ahnung, Mutter besuchen, Einkauf machen, irgendwas, fahren wieder mit einem anderen Verkehrsmittel zurück und deshalb bewegen sie sich in Netzen. Also die wechseln viel die Verkehrsmittel und haben natürlich auch oft noch andere Verkehrsteilnehmer dabei, kleinere, schutzbedürftige und so weiter.
Also die Bedürfnisse sind ganz anders.
Die Bedürfnisse sind total anders, während du vielleicht sagst, ah, da sind so viele Ampeln an meiner Strecke.
Ja, grüne Welle für Fahrradfahrer würde ich sofort einführen. Ja.
Genau, finde ich auch super. Auch in Oldenburg gibt es ja eine Ampel, die jetzt getestet wird, wenn es regnet, dann wird die immer auf grüne Welle für Fahrradfahrer gestellt, weil die Autos ja ein Dach über dem Kopf haben.
Ah, ja. Smart!
Ja, finde ich auch. Finde ich super. Genau. Und von daher sind die Bedürfnisse, die Frauen haben und auch dieses, wie geht es anderen, mit denen ich unterwegs bin, sind ständig präsent, während Männer halt eine andere Mobilitätsform bevorzugen. Und in einer S-Bahn zum Beispiel oder im Bus ist es ganz ähnlich. Während Männer vielleicht die Sitze alle so nebeneinander gut finden, finden Frauen das ganz gut, wenn die Sitzlehnen ein bisschen höher sind und der Abstand ein bisschen größer ist zu den anderen, weil sie sich dann einfach sicherer fühlen. Oder fahren lieber mit der Tram und nicht so gern mit der U-Bahn. Auf diese Bedürfnisse einzugehen, kannst du natürlich nur, wenn Frauen auch in dem Zirkel sind, die Sachen entscheiden. Wenn die da gar nicht vorkommen, dann wissen die auch gar nicht, dass diese Bedürfnisse überhaupt bestehen.
Ja.
Genau.
Ja.
Also es ist gar nicht immer böser Wille, aber wenn man da nicht vorkommt, dann kann man es auch nicht für diese Zielgruppe entscheiden.
Jetzt noch zum Abschluss. Gibt es ein Projekt in Berlin, was Fahrradinfrastruktur angeht, worauf du besonders stolz bist?
Ich bin ja tatsächlich ein großer Fan von Rad- und Bahnkombination. Ich finde, ich glaube auch, dass ich damit alle zeitlich schlagen würde durch die ganze Stadt, weil diese Kombi aus lange Strecken mit der S-Bahn und dann kurze Strecken mit dem Rad, finde ich super. Ich finde die neuen S-Bahnen, die viel bessere Mitnahmemöglichkeiten für Fahrräder haben, schon mal gut. Und dann ist auch zusammen mit Brandenburg, aber auch hier an zentralen Punkten sind Fahrradparkhäuser, wo man sein Fahrrad wirklich sicher unterstellen kann, geplant. Und ich glaube, wenn man mit dem Fahrrad zu zentralen Bahnhöfen fahren kann und dann weiß, wenn man wiederkommt, ist es auch noch da, dann würden viel mehr Leute auch den öffentlichen Verkehr nutzen, weil oft sind ja die Zubringer die Sachen, die Zeit kosten.
Was fährst du für ein Fahrrad?
Ich fahre ein wahnsinnig schönes Stevens-Strada und es ist tatsächlich ein sehr treuer Begleiter.
Das ist aber ein flottes Rad, ne?
Das ist flott.
Was ist das, ein Trekkingrad, ein Rennrad?
Nee, so ein Straßenrad, glaube ich, weiß es gar nicht genau.
Okay.
Sehr hübsch und passt gut zu mir, also passt gut zu mir von der Physiognomie.
Als Mutter von drei Kindern hätte ich jetzt erwartet, dass du mindestens mit dem Lastenrad kommst.
Nee, aber ich muss dazu, habe ich noch eine, wenn ihr noch kurz Zeit habt, ich habe eine kurze Anekdote. Früher, als die Kinder klein waren, also waren zwei klein, hatte ich ein altes Stevens-Fahrrad, also ich mag diese Marke einfach auch, von meinem Onkel. Und da hatte ich einen Sohn vorne und einen Sohn hinten mit so vorne so ein selbstgebasteltes Brett mit so einfach nur so Winkel, Metallwinkel dran geschraubt. Und dann hatten wir natürlich einen Ranzen, einen Schulrucksack und meine Tasche und an den Seiten noch die Einkäufe. Und da hat mich damals ein Kollege gesehen und hat gesagt, bist du früher mal in der Motorradpolizeistaffel gefahren, weil ich so pyramidenmäßig unterwegs war. Also ja, da wäre ein Lastenrad wahrscheinlich eine Erleichterung gewesen, aber die gab es damals noch nicht.
Ja, das ist ja jetzt erst modern geworden, ne?
Ja, ist auch super. Also dass es einfach so viele unterschiedliche Fahrräder für unterschiedliche Bedürfnisse gibt.
Diese ganzen Fahrradkonzepte machen extrem viel Spaß, ne?
Super.
Für alle Bedürfnisse gibt es eine Lösung. Ja, jetzt brauchen wir nur noch die Wege dazu.
Ja, ich bemühe mich.
Die Fahrräder sind schon da.
Sehr gut. Dankeschön dafür, Oda Hassepass, verkehrspolitische Sprecherin bei den Grünen, Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin, Mitglied im Ausschuss für Mobilität, dann auch noch Mitorganisatorin der Konferenz Frauen machen mobil. Habe ich irgendwas vergessen?
Bestimmt. Macht aber nichts.
Leidenschaftliche Paranpaare.
Ja, das können wir doch noch sagen. Danke dir.
Dankeschön.
Danke.
Das war's mit Folge Nummer 3, Bikers Paradise. Eure Aufgabe ist es, jetzt weiter zu sagen, dass es diesen Podcast gibt. Ladet eure Freundinnen, Freunde ein, die Glocke zu drücken, Herzchen zu drücken, zu abonnieren. Hört euch das Ding an. Dankeschön. Folge 4 ist auch in den Startlöchern. Was planen wir? Die Tour de France startet bald, 1. Juli bis zum 23. Und da schauen wir, wie kann man denn bei der Tour dabei sein als Urlaubsziel sozusagen.
Das größte Fahrraderlebnis selbst erleben.
Und wir haben verschärften Gast, Matthias aus Freiburg. Tourguide Schwarzwald, es geht um Mountainbike, Downhill und so weiter und so fort. Vom Titisee bis zum Feldberg ist einfach alles dabei.
Der Profi.
Tschüss.
Bis dahin.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.